Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Ja, vielleicht hören Sie das jetzt gerade live, ist ja gar nicht mehr so sicher. Also ich stehe hier jetzt in diesem Moment, aber Sie können uns auch zeitversetzt hören, wissen Sie vielleicht. Und wann immer Sie wollen, sowieso. Das geht in der DLF-Audiothek. Eventuell heißt die bei Ihnen allerdings, die im Smartphone schon Deutschlandfunk-App. Die kriegt nämlich einen neuen Namen. Also die DLF-Audiothek, demnächst Deutschlandfunk-App. Bei manchen ist das schon umgestellt. Bei mir hat sie noch den alten Namen. Aber klar, ich habe natürlich auch Flugmodus jetzt hier im Studio. Wer weiß, vielleicht liegt es daran. Warum ich damit anfange, ist, weil Nachhören unter Umständen ganz spannend sein könnte. Wir hatten gestern nämlich eine Geschichte, da ging es um Raubobjekte, geraubte Objekte und die Rückgabe solcher Objekte und die Frage, wie kommen Museen eigentlich überhaupt darauf, dass da irgendwas in ihren Archiven liegt. Das können Sie nachhören. Jetzt geht es um eine neue Geschichte. Es geht diesmal um Vasen aus Apulien, die zurückgegeben werden sollen, an Italien zurückgegeben werden sollen. Und wie diese Geschichte entstanden ist, wie man da überhaupt drauf gekommen ist, da mal genauer hinzuschauen. Darüber habe ich mit Nikolaus Bernau gesprochen und ihn aber zuerst mal gebeten, uns nochmal zu sagen, warum sind diese Vasen so spannend? Um was für Vasen geht's da?
Es ist wirklich ein sensationeller Bestand. 21 große sogenannte Vasen. Das ist für Archäologen der Generalbegriff für irgendwie auf Objekte aufnehmendes oder Wasser aufnehmendes oder Öl oder sonstiges aufnehmendes Gefäß aus Keramik. Das kann sehr, sehr groß sein, wie in diesem Falle. Also die sind deutlich über einen Meter hoch teilweise. Sehr, sehr prachtvoll gestaltet mit architektonischen Momenten drauf. Vor allem eben mit wunderbaren Malereien von erstklassigen Künstlern. Also das ist ganz, ganz große Kunst aus Süditalien, also aus den griechischen Kolonien, wenn man so will. Wir sind wieder bei Kolonialzeit, gab es bei den Griechen in dem Sinne auch. Das waren Objekte, die wurden von den dortigen Eliten, die nicht unbedingt Griechen sein mussten, angekauft und zwar von vornherein für den Schmuck ihrer Grabfeste, respektive für den Schmuck der Gräber. Deswegen sind die auch teilweise vollkommen dysfunktional. Die haben nämlich keinen Boden. Okay. Also das ist nur Objekt in dem Sinne und großartig.
Okay, und das heißt, ich verstehe es richtig, also eine Tasse wäre in dem Sinne auch eine Vase?
Eine Tasse wäre rein archäologisch gesehen eine Vase.
Okay, gut, dann haben wir das auf jeden Fall geklärt. Dann ist jetzt noch die Frage, wusste man bei diesen Vasen denn, dass man da irgendwas im Archiv hat, was da vielleicht nicht hingehört? Oder war das eben auch so ein Fund von etwas, wo man lange nicht mehr hingeschaut hat?
Nein, diese Objekte sind, seitdem sie 1984 für das damalige West-Berliner Antikensammlung, und das West-Berlin ist in dem Falle ganz wichtig, für die West-Berliner Antikensammlung angekauft wurden, immer ausgestellt gewesen. Und sie sind auch immer ein wirkliches Paradestück der Sammlung. Also wenn man 24 Stück jetzt mal zusammengenommen sieht, es sind übrigens noch vier weitere kleinere Objekte, die ebenfalls an Italien übergeben werden. Und diese 21 Stück wurden als ein gesamter Grabbestand quasi ausgestellt. Man war ungeheuerlich stolz darauf. Nicht zuletzt deswegen, weil ähnliche Vasen, die in der Vorkriegszeit schon erworben worden waren, in Ostberlin zu sehen waren. Das heißt, da ging es auch so ein bisschen um kalte Kriegskonkurrenz. Das war das eine. Das andere aber, und das hat die Westberliner Museumsdirektoren eben ungeheuer fasziniert, war die Raffinesse einerseits der Kunst, der Malerei auf diesen Vasen. Und das andere war, dass dort so richtig versteckte Geschichten sind, die sich auf verlorene Theaterstücke, von denen man nur zwei Zeilen noch hat, bezogen. Auf antike Texte selbstverständlich, die Ilias und die Odyssee, auf die großen Kämpfe von Troja, auf die Gigantomachie, also den Kampf der Götter mit den Giganten um die Weltherrschaft. Das wird da alles durchgespielt und zwar in wirklich phänomenal interessanter Art und Weise. Das war natürlich auch diese ganze postmoderne Zeit, wo man Lust daran hatte, so Doppeldeutigkeiten zu sehen. Und ja, das war das, was die Leute damals interessiert hat.
Also Vasen, die die Welt erklären und Vasen, die man gerne gezeigt hat, auf die man stolz war, jahrzehntelang. Wie ist es dann zu dem Punkt gekommen zu sagen, Moment mal, vielleicht sind die hier gar nicht rechtmäßig in unserem Besitz?
Letztlich deswegen, weil man ein bisschen skeptisch wurde nach und nach. Und das ist wirklich eine Zeitentwicklung über die Erzählungen, die 1984 von den Schweizer Kunsthändlern gemacht wurden. Die haben nämlich gesagt, das Ganze stammt wortwörtlich von dem Dachboden einer Genfer Familie, alten Genfer Familie. Und die habe das dort schon seit dem 19. Jahrhundert aufbewahrt. Also 1889 wurde das Datum, damit vor aller Zeit, wo Raubgrabungen illegal wurden. Und damit entsprechend wäre das Ganze auch legal gewesen. Das ist allerdings wirklich die klassische Erzählung aller Kunsthändler, die mit Raubgut oder mit Raubgrabungsgut, besser gesagt, arbeiten. Das würde heute nie jemand glauben. Aber das ist eben auch 40 Jahre her. Das darf man nicht vergessen.
Man schaut genauer hin heute.
Man guckt viel, viel genauer hin. Man hat dann erstmal geguckt, sag mal, wurden uns eigentlich die Belege für diese Geschichte jemals geliefert? Nein, wurden sie natürlich nicht.
Gibt es den Dachboden überhaupt?
Gibt es den Dachboden sozusagen? Gibt es die Familie eigentlich? Also man hat alle solche Sachen mal genauer geprüft und hat dann vor allem einen Anführungsstrichen Glücksfund gehabt, und zwar 1995 schon. Also das dauert alles sehr lange. Verwaltungen sind keine Sporter, wenn man so will. 1945 wurde ein Kunsthändler ausgehoben in Basel regelrecht. Der hat ein sehr genaues Tagebuch geführt darüber, was ein Raubgrabungsgut verkauft hat. Und dort befanden sich 4 Polaroid-Fotos von Objekten, die aus dieser Sammlung sind. Diese Polaroid-Fotos sind eindeutig zu datieren auf etwa 1972. Das heißt, es war klar, mindestens diese 4 der 21 Objekte stammen aus einer Raubgrabung. Und dann hat jetzt die Stiftung gesagt, okay, also wenn diese 4 da aus einer Raubgrabung stammen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen ebenfalls einer Raubgrabung entstammen, sehr, sehr hoch. Und wir machen jetzt einen Schnitt und übergeben die ganze Sache an Italien.
Und weiß man über diese Raubgrabungen denn mehr? Also wer da wie, wo, wann, warum, was illegalerweise gegraben hat?
Also man weiß, dass gerade Apulien neben den klassischen Raubgrabungsgebieten in der Toskana und in Latium, also in der Umgebung von Rom, in den 1970er und 80er Jahren ein absolutes Zentrum der Raubgrabungs wurde. Das hängt viel mit der Armut der Bevölkerung dort zusammen. Die haben damit einfach ein zusätzliches Einkommen erzielt und konnten diese Sachen halt über illegale Kanäle in den internationalen Kunsthandel bringen. Ganz einfach. Das hatte auch was mit Geschmackswandel zu tun. In der Vorkriegszeit waren diese Objekte, die so richtig, richtig prächtig sind. Also wo Weißhöhungen sind auf diversesten Rottönen und dann eben mit dem schwarzen Untergrund und auch so prachtvoll groß sind, die wurden in der Vorkriegszeit nicht geschätzt. Das war quasi dekadente Kolonialkunst, um es mal so ganz polemisch auszudrücken. Und wurde auch so ein bisschen provinziell betrachtet. Das sind Leute, die haben zu viel Geld, wenn man so will. Also im 4. Jahrhundert vor. Und das hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg sehr geändert. Da fing man viel mehr an, sich mit dem Kolonialzeitalter Griechenlands zu beschäftigen. Das heißt, diese Objekte kamen auf den Markt, weil sie schön sind, zweifellos, weil es einen Markt gab, der sich dafür überhaupt interessiert hat. 40 Jahre vorher, dafür hätte sich kaum jemand dafür interessiert, außer aus wissenschaftlichen Gründen. Und das hat dann gleichzeitig die Raubgrabungen wieder in Schwung gebracht. Also der übliche Prozess, wenn man so will, einer kapitalistischen Wirtschaft. Es gibt ein Interesse und dann gibt es auch ein Angebot. Und das hat dazu geführt, dass viele dieser Objekte eben auf den Markt kamen. Das wusste man auch genau in den Museen selbstverständlich. Mehr weiß man darüber eigentlich nicht. Man weiß nur, es ist wahrscheinlich aus dem Norden Apuliens, einfach deswegen, weil dort besonders viel gegraben wurde.
Nikolaus Bernau über Vasen, die zurückgehen sollen an Italien.